Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns über Jesus reden und wir wollen Markus folgen, heute wieder, und nehmen mal den Abschnitt Kapitel 2, 18 bis 22 in den Blick. Markus 2, 18 bis 22, und ich lese wie üblich nach der Zürcher Übersetzung. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kommen und sagen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Da sagte Jesus zu ihnen: Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Doch es werden Tage kommen, da ihnen der Bräutigam entrissen wird, und dann werden sie fasten an jenem Tag. Niemand näht ein Stück neuen Stoff auf einen alten Mantel, sonst reißt der Flicken etwas von ihm ab, das Neue vom Alten, und es entsteht ein noch schlimmeres. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein geht verloren und die Schläuche sind hin. Nein, neuen Wein in neue Schläuche. Ja, liebe Schwestern und Brüder, alle fasten, wir nicht. So kann man die Sache mit Jesus und seinen Jüngern auf den Punkt bringen. Aber Fasten jedenfalls ist anerkannte religiöse Übung. Damals bei den Juden ist einmal im Jahr ein Fastentag vorgeschrieben, nämlich der große Versöhnungstag. An dem Tag sollen die Juden nichts essen und nichts trinken, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kommt uns vielleicht bekannt vor? So fasten heutzutage die Moslems, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Aber nicht nur einen Tag, sondern einen ganzen Monat lang im Ramadan von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und trinken und auch sonst nichts tun, was das Leben schön macht. Jetzt wissen wir, woher sie diese Sitte haben, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und damit haben sie das ursprünglich jüdische Gebot auch schon ordentlich erweitert. Nicht nur einen Tag, sondern einen ganzen Monat. Zeichen ihrer Hingabe an Gott. Aber die Pharisäer zur Zeit von Jesus hatten das noch weit übertroffen. An zwei Tagen jede Woche fasteten sie auf diese Weise. Und zwar freiwillig, wohlgemerkt, da gab es keine Vorschrift, aber sie haben das getan, freiwillig. Frömmer kann man nicht sein. Weil alle, die Gott gefallen wollen, die machen es so. Zur Zeit von Jesus. Alle, die es mit Gott ernst meinen, die fasten an zwei Tagen die Woche, und zwar dienstags und donnerstags. Nur die Jesus-Leute nicht. Das fällt auf und das empört auch ein bisschen. Diese Jesus-Leute, die wollen doch Gott noch näher sein. Und dieser Jesus scheint doch auch ein besonderer Rabbi zu sein, aber irgendwie auch so provokativ. Nicht nur wie neulich, dass er mit Leuten ein Fest feiert, isst und trinkt und fröhlich ist, die völlig außerhalb der jüdischen Gemeinde stehen. Sünder, Zöllner, schlimm genug. Diese Clique tut nicht mal Buße dafür, indem sie anschließend wenigstens fastet, so wie alle anderen eben auch. Fasten für das Heil des jüdischen Volks. Wir machen das ja nicht für uns. Da wären weniger Fastentage ja auch ausreichend. Nein, wir fasten, um Buße zu tun für das ganze Volk und offensichtlich auch für Jesus und seine Truppe, die doch hier wieder völlig neben der Spur sind. Ja, wie soll denn da der Messias kommen, wenn nicht alle mitmachen bei dieser geistlichen Übung des Fastens? Bereitet dem Herrn den Weg. Darum geht's doch. Und der Herr, das ist natürlich Gott. Und so denken sie wohl, die da zu Jesus kommen und diese Frage stellen. Die Jünger der pharisäischen Schriftgelehrten, aber auch die Jünger des Johannes. Alle fasten, nur die Jesus-Jünger nicht. Und dann erklärt Jesus in schockierender Offenheit, warum das so ist. Weil der Weg für Gott nicht mehr bereitet werden muss. Weil Gott ist ja schon da. In Jesus ist Gott schon da, der Bräutigam Israels. So wird ja von Gott in der Bibel oft gesprochen. Israel ist die Braut und Gott ist der Bräutigam. Und wenn Gott sichtbar kommt, dann ist das die Hochzeit, das große Fest, auf das die Frommen warten und hoffen und sich auch vorbereiten. Und nun sagt Jesus, diese Hoffnung ist ja erfüllt. In ihm, in Jesus ist Gott da. Nebenbei bemerkt, wenn man fragt, wo Jesus denn behauptet hat, Gott zu sein, diese Stelle ist wieder so eine. Man muss halt wissen, dass der Bräutigam im religiösen Sinn Gott selbst ist. Und dann ist doch klar, Jesus spricht hier von sich und seinen Jüngern. Das ist die Keimzelle des neuen Gottesvolks, der neuen Menschheit. Und Jesus, Gott selbst, ist in ihrer Mitte. Und wenn das so ist, und das ist so, liebe Schwestern und Brüder, dann muss man doch nicht mehr traurig sein und fasten und den Kopf hängen lassen. Dann muss man doch fröhlich sein und feiern und essen und trinken und Gott gerade so die Ehre geben. Ist doch voll logisch, oder? Aber Jesus sagt auch, dass das noch nicht endgültig ist. Noch ist dieses Feiern der Jünger mit Jesus vorläufig. Es werden Tage kommen, da ist der Bräutigam weggenommen. Und dann herrscht auch bei den Jesus-Jüngern Traurigkeit und Fasten. Das muss man wohl so verstehen, dass Jesus hier von seiner Kreuzigung spricht und dass in dem Sinne dann Karfreitag, der große Versöhnungstag des neuen Gottesvolkes wird. Und die ersten Christen haben das auch so verstanden. Karfreitag ist unser großer Versöhnungstag und an diesem Gedenktag der Kreuzigung von Jesus, da haben die Christen von Anfang an so gefastet, wie es die Juden am Versöhnungstag tun. Da trifft sich dann doch Altes und Neues wieder in gewisser Weise. Aber dann haben auch die frühen Christen es doch wieder frömmer machen wollen als ihr Herr. Denn sie fingen an, nicht nur einen Tag im Jahr zu fasten, das ist ja auch irgendwie zu wenig, hat irgendwer gedacht, sondern wir machen es doch wieder mindestens so wie die frömmsten Juden, auch 2 Tage die Woche. Man will sich ja nichts nachsagen lassen, ne? Nachher halten einen die Juden noch für weniger fromm, als sie selber sind. Aber unterscheiden wollte man sich auch, die Christen von den Juden. Also fasteten die Christen nicht am Dienstag und Donnerstag, sondern am Mittwoch und Freitag. Am Tag der Verhaftung von Jesus und am Tag seiner Hinrichtung. Und dachten, so würden sie Jesus in ganz besonderer Weise die Ehre geben. Und dachten doch wohl falsch. Hatten vergessen, dass Jesus das genau doch nicht wollte. Das war doch genau das, wovon Jesus im Gleichnis sprach. Im Gleichnis von den neuen Flicken auf alten Klamotten oder von neuem Wein in alten Schläuchen. Das ist doch ein Bild für die Wahrheit, dass Altes und Neues oft eben nicht zusammenpassen. Und dass man sich entscheiden muss. Wenn man Altes und Neues mischen will, wenn man sozusagen das Beste aus beiden Welten haben will, dann verliert man am Ende beides. Und diese geistliche Wahrheit, Gott sei es geklagt, haben die Christen dann doch schnell wieder vergessen. Und das geht uns bis heute so. Liebe Schwestern und Brüder, ich erlebe es immer wieder, auch bei mir selber. Wie schwer haben wir es zu begreifen, dass mit Jesus etwas wirklich radikal Neues von Gott selber in unsere Welt gekommen ist. Wie schwer begreifen wir bis heute, und ich selber auch, wie völlig anders Gott ist, der sich in Jesus offenbart. Und zwar auch und gerade im Gegensatz zu seiner Offenbarung in der Tora, im Gesetz, dem alten Bund. Aber wir Menschen kommen damit irgendwie besser zurecht, ne? Gefällt uns irgendwie besser. Wir kommen mit Gesetzen und Vorschriften viel besser zurecht. Das ist echt unser Ding. Und mit Hingabe machen wir es dann uns und anderen das Leben schwer, halten uns selber für Gottes Elitetruppe, weil was wir alles machen, verachten die geistlichen Blindgänger, die höchstens die Hälfte schaffen, wenn überhaupt, die das eben nicht so ernst meinen mit Gott wie wir selber. Aber mit Jesus ist etwas völlig Neues geschehen. Wenn wir unser Verhältnis zu Gott auf Jesus gründen, liebe Schwestern und Brüder, dann können wir nicht gleichzeitig auch auf unsere eigene Religion bauen. Auch dann nicht, wenn wir sie aus der Bibel ziehen. Das geht nicht. Wer das versucht, und das muss man wirklich deutlich sagen, wer das versucht, liebe Schwestern und Brüder, der hat Gott nicht gewonnen, sondern verloren. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann lest den Brief an die Galater und forscht mal, was in der Geschichte aus den Galatern geworden ist. Es ist wahr und bleibt es in Ewigkeit. Jesus hat uns die herrliche Freiheit der Kinder Gottes eröffnet. Freiheit, mit der wir uns aber manchmal so schwer tun. Aber das ist der Lebensraum, den Jesus uns eröffnet hat. Römer 8, Vers 21, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und wir müssen nicht denken, dass das zu wenig sei, um Gott zu gefallen. Wir müssen nicht denken, wir müssen uns nun doch schon auch ein bisschen anstrengen, um Gott zu gefallen, so richtig zu gefallen. Und dann fällt uns ja auch ganz viel ein, ne, was wir machen könnten, womit wir wieder unser Ding machen. Und dabei gar nicht merken, wie wir Jesus gerade so aus unserem Leben rausschmeißen. Weil wir ja denken, so kommen wir Gott näher. Und Jesus wird uns immer ferner. Aber niemand kommt Gott näher, wenn er sich Jesus entfernt, liebe Schwestern und Brüder. Johannes 14, Vers 6. Ich, sagt Jesus, bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich, sagt Jesus. Alle fasten, wir nicht. So könnte man ja das protestantische Credo in dieser Frage auf den Punkt bringen. Lange Zeit jedenfalls, als ich so zum Glauben kam, denke ich, war das auch noch so. Evangelische fasten nicht, ne? Machen vielleicht Katholiken, Moslems klar, evangelische fasten nicht. Lange Zeit war das Kennzeichen evangelischer, also evangeliumsgemäßer Frömmigkeit, dass wir eben immer essen und trinken. Weil Jesus ja bei uns ist. Wir glauben doch, dass Jesus bei uns ist, der Bräutigam. Wie sollten wir da fasten? An jenem Tag, wenn Jesus uns weggenommen wird. Gut. Also Karfreitag, haben wir auch gemacht, machen wir auch, aber damit ist auch gut mit dem Fasten für uns. Dann werden wir von links überholt, so habe ich das irgendwann empfunden. Plötzlich wird Fasten wieder schick. Die Leute stöhnen nicht, weil sie fasten müssen, nein, sie finden es schick. Überall wird gefastet. Gesund fasten, Heilfasten, Fasten für dies und jenes, du meine Güte. Und viele gute Menschen schwören darauf, wie gut das Fasten ist. Und ich denke, warum? Ich persönlich denke, warum? Ich bin froh, wenn ich essen darf. Das ist gut für meine Gesundheit. Mag an meiner persönlichen Lebensgeschichte liegen, aber so ist das gewesen. Aber auch im kirchlichen Bereich, liebe Schwestern und Brüder, taucht es dann wieder auf. Nicht nur bei Katholiken in der Passionszeit, plötzlich fasten auch Evangelische wieder. nennen das aber ein bisschen anders. Ich kann mich noch erinnern, so in den 80ern, Anfang der 80er, gab es eine Aktion, die es immer noch gibt, vor dem Osterfest, 7 Wochen ohne. Wir nennen das nicht Fasten, wir sagen 7 Wochen ohne, fand ich auch okay. Kennt ihr das? Wahrscheinlich, ne? 7 Wochen ohne, habt ihr schon mal gehört. Und es begann auch damit, dass man mal so auf so Gewohnheiten verzichtet, wie zum Beispiel jeden Abend ein Bierchen trinken oder 10 Tassen Kaffee am Tag oder was auch immer. Also ich habe das dann am Anfang auch mal mitgemacht, gebe ich ehrlich zu, so Anfang der 80er. Hab auf Alkohol verzichtet, hab auch auf Kaffee verzichtet, den ich damals noch getrunken habe, morgens ganz gerne. Und habe das auch 7 Wochen durchgehalten. Und weiß noch ganz genau, wie die erste Tasse Kaffee nach diesen 7 Wochen auf mich gewirkt hat. Ne? Plötzlich merkst du, du kriegst Herzklopfen. Ne? Du trinkst ein Tässchen Kaffee und kriegst Herzklopfen und denkst, hoppla, da ist ja wirklich was drin. Da ist was drin, was wirkt. Hatte man gar nicht mehr gemerkt, weil wenn man so dran gewöhnt ist, merkt man das ja gar nicht mehr. Ne? Aber ihr seht, das hat mich sehr beeindruckt, habe es bis heute nicht vergessen. Und seitdem denke ich dann doch ein bisschen mal darüber nach, was ich so zu mir nehme und was das wohl bei mir bewirkt, ohne dass ich da jetzt ein großes Ding draus mache. Später wurde dann alles Mögliche 7 Wochen ohne vorgeschlagen, manches ganz sinnvoll in meinen Augen, manches etwas seltsam, ich habe dann aber auch nicht mehr mitgemacht. Vor einigen Jahren, wir hatten hier Gemeindegebet, tatsächlich, wir trafen uns hier im Foyer, saßen da und dann kam eine liebe Schwester und sprang auf und meinte, ach, ich hole noch schnell was zu trinken und zu knabbern. Und mir schießt ein Wort durch den Kopf, von dem ich dachte, es stünde in der Bibel. Da war doch mal die Rede vom Beten und Fasten. Und ich dachte, das müsste Jesus so gemeint haben. Ne? Wir wollen doch jetzt beten und ja auch nicht so irre lange. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt was trinken und sicherlich müssen wir jetzt auch nichts essen. Und ich dachte, das wird der Sinn sein, nicht so des Fastens. Aber wo steht das eigentlich in der Bibel, dieses Wort vom Beten und Fasten? Ich habe das gar nicht gefunden. Wer sagt hier doch? Wo? Wo steht's?
Wo es steht, als die Jünger den Vater mit dem Fleisch den Knaben stellen können.
Ja.
Und dann sagt Jesus, diese Abwerten aus der
Sehr gut. Guck nachher mal in deiner Bibel, ob es da steht, Matthäus 17, 21. Oder ob da nicht gar nicht steht und im Markus-Evangelium nur vom Beten die Rede ist. Ich war auch erstaunt. Könnte daran liegen, dass das im Matthäus-Evangelium eine Anmerkung eines frühen Lesers ist. Der hat das aus Markus rübergenommen und wie ich schon sagte, die ersten Christen fanden Fasten wieder gut. Und dann hatte der so im Kopf, Jesus hat bestimmt vom Beten und Fasten gesprochen. Weil wir müssen. Ne? Und tatsächlich steht es so in unseren Bibeln heute gar nicht mehr drin. Dieser Vers 21 ist rausgefallen. Aber mir schoss es genauso durch den Kopf. Ja? Da hat doch Jesus mal gesagt. Und ich denke, das hat schon trotzdem auch seinen Sinn. Also ich fand das schon richtig, damals zu sagen, jetzt lass uns mal nicht gemütlich zusammensitzen und trinken und knabbern und nebenbei auch noch beten. Sondern lass uns mal wirklich nur beten. Lass uns mal ganz trocken und ausschließlich beten. Und so haben wir es auch gemacht, konzentriert gebetet und eben durch nichts abgelenkt. Bei anderen Gelegenheiten preisen wir Gott dadurch, dass wir seine guten Gaben genießen, uns daran freuen, das Mittagessen gleich mit gegrilltem und anderen leckeren Sachen. Lasst uns das guten Gewissens tun, essen, trinken, fröhlich sein und dem Schöpfer auf diese Weise die Ehre geben. Ein andermal dann wieder beten und fasten. Und fasten einfach nur sich konzentrieren. Seit diesem Gebetstreffen, denke ich, so meint Jesus das wirklich mit dem Fasten für uns Christen. Wir müssen uns nicht übertreffen in Kasteiungen und Abstinenz, ne, bis zum Umfallen. Kein Wettbewerb in Verzicht. Auf Teufel komm raus. Auch nicht gut gemeint, formal und öffentlich Tage oder Wochen lang auf Essen und Trinken verzichten, zumindest solange die Sonne scheint. Kein Brimborium, das hoffentlich auch alle mitkriegen nach dem Motto, schau mal, wie fromm ich bin oder wie gesundheitsbewusst oder was auch immer. Aber Wenn es einen Grund gibt, anlassbezogen, Jesusbezogen, immer wieder mal doch verzichten und sich konzentrieren auf das, was wirklich zählt. Und das könnte vieles bedeuten. Könnte bedeuten, dass ich bewusst auf Zeit für mich verzichte und stattdessen zum Gottesdienst gehe. Ihr hättet heute ja auch viel tun können, aber ihr habt euch entschieden, zum Gottesdienst zu gehen, in Gemeinschaft zu sein, Jesus zu begegnen in der Gemeinschaft. Und den Sonntag bewusst als einen Tag für Jesus zu gestalten, denke ich, ist keine falsche Gesetzlichkeit, wenn wir es richtig verstehen, sondern Jesus ehren und sich selber damit ja auch etwas Gutes tun, also durchaus etwas, wo wir nicht drunter stöhnen müssen, ach, schon wieder Sonntag, ich muss in den Gottesdienst, sondern wo wir sagen können, wie schön, dass man mal rauskommt aus dem Trott, dass man mal was anderes sieht und hört als von Montag bis Samstag. Oder mal jemandem helfen, der mich braucht, um Jesu willen. Nein, ich wollte eigentlich mein Zimmer streichen, aber gut, dann helfe ich dir bei deinem Umzug oder was auch immer. Fasten. So verstehe ich das. Oder bei all dem, was uns Tag für Tag zur Verfügung steht, wir haben so viele Sachen und Dinge und hast du nicht gesehen. Man könnte sich darin verlieren. Und deswegen auch da mal ganz bewusst auf etwas verzichten. Auch um das dann wieder besser wertschätzen zu können. Zum Beispiel mal einen Tag lang kein Smartphone benutzen. Was haltet ihr davon? Vielleicht habt ihr schon gemerkt, montags bin ich schlecht zu erreichen, weil ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, seit einiger Zeit am Montag, mein freier Tag, dieses Ding mal auszulassen und auch den Computer nicht einzuschalten. Es gelingt mir so nicht immer so ganz, ja, aber ich versuche es zumindest. Am Abend habe ich dann richtig Schmacht und gucke, welche Nachrichten gibt es, was ist passiert. Es tut aber mal ganz gut, an das, was man sich so angewöhnt hat, mal wieder ein bisschen Abstand zu kriegen. Und wenn ich dann unbedingt was gucken muss, dann könnte ich ja auch die Bibel aufschlagen, also in Papierform, gibt es ja auch noch. Wenn ich auf irgendwas gucken muss, ich könnte mal den Menschen anschauen, mit dem ich spreche, ein bisschen intensiver und nicht nur kurz Hallo sagen und dann schon wieder auf irgendwas anderes. Ist nur ein Beispiel, nehmt es mir nicht übel. Euch fällt bestimmt auch das eine oder andere noch ein, wo ihr sagt, da und da könnte ich vielleicht wirklich mal verzichten. Um Jesu willen. Um Zeit zu haben für Jesus, um Zeit zu haben für die Geschwister, um Zeit zu haben für Menschen, die mich brauchen. Oder auch einfach mal, um mir selber was Gutes zu tun. Dass ich mich am Leben freuen kann, an dem, was Gott mir schenkt. Macht das. So wie ich es eben gesagt habe, um euch auf Jesus zu konzentrieren, damit das Leben mit ihm bewusster ist. Und so auch das Neue, das er bringt, seine Wirkung bei uns haben kann. Und ich sage es nochmal, worum es geht. Es geht darum, dass wir leben lernen in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Nicht mehr und nicht weniger. Aber diese Freiheit der Kinder Gottes, liebe Schwestern und Brüder, die gibt es nur mit Jesus. Jesus, dem Gott mit uns. Amen. Amen.